ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Ist ein sehr bekannter Vers, deswegen werden wir ihn nur kurz anvisieren. Nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem Reingeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Also durch das Hören vom Bhagavatam und dem Dienst an den Reingeweihten wird das, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und dann kommt auch die Bhakti, der liebevolle Dienst in das zu einer unwiderruflichen Tatsache. Erläuterung. Hier wird das Mittel beschrieben, das alle unglückverheißenden Dinge im Herzen, die als Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung angesehen werden, beseitigen kann. Das Mittel ist die Gemeinschaft mit den Bhagavatas. Es gibt zwei Arten von Bhagavatas. Nämlich einmal das Buch Bhagavata und dann den geweihten Bhagavata. Beide Bhagavatas sind wirksame Mittel und beide oder auch schon eines von beiden haben die Fähigkeit, diese Hindernisse zu beseitigen. Ein Bhagavat-Gottgeweihter ist so gut wie das Buch Bhagavata, weil der Bhagavat-Gottgeweihte sein Leben im Sinne des Buches führt, das voller Wissen über die Persönlichkeit Gottes und ihre Reingeweihten ist, die ebenfalls Bhagavatas sind. Also hier hören wir von einer Buchpersönlichkeit. Der lebt so im Wissen oder in der Kultur des Bhagavatams, dass er selber diese Themen ausstrahlt. Er verkörpert sie gewissermaßen. Der Bhagavata-Gottgeweihte ist ein direkter Repräsentant Bhagavans, der Persönlichkeit Gottes. So kann man die Segnung des Buches Bhagavata empfangen, wenn man den Bhagavata-Gottgeweihten erfreut. Menschliche Einsicht reicht nicht aus, zu verstehen, dass man allmählich auf den Pfad der Hingabe gebracht wird, wenn man dem Bhagavata-Gottgeweihten oder dem Buch Bhagavata dient. Aber das sind wirkliche Tatsachen, wie sie von Srila Narada Dev erläutert werden, der in seinem letzten Leben der Sohn einer Dienerin gewesen war. Diese Dienerin war im Dienst einiger Weisen beschäftigt und so kam Narada mit ihnen in Berührung. Einfach durch ihre Gemeinschaft und indem er die Reste ihrer Mahlzeiten verzehrte, also das ist Prasadam Seva, bekam der Sohn der Magd die Gelegenheit, der große Gottgeweihte und die große Persönlichkeit Srila Narada Devas zu werden. Dies sind die wunderbaren Folgen der Gemeinschaft mit Bhagavatas. Um diese Wirkung tatsächlich zu begreifen, soll hier bemerkt werden, dass man durch solch aufrichtigen Umgang mit Bhagavatas sicher sein kann, sehr leicht, it's very easy, sehr leicht transzendentales Wissen zu erlangen. Und als Ergebnis davon wird man im hingebungsvollen Dienst des Herrn gefestigt. Die Botschaften des Buches Bhagavata müssen deshalb vom Bhagavata Gottgeweihten empfangen werden. Und das Zusammenwirken dieser beiden Bhagavatas wird dem beginnenden Gottgeweihten helfen, mehr und mehr Fortschritte zu machen. Heute haben wir einen sehr klassischen und sehr bekannten Text. in unserer Vorlesung und das ist ein glücklicher Tagesbeginn. Ich will ihn noch einmal vorlesen, diesen Text. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem rein Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. In diesem Teil des Bhagavatams geht es um einen sehr interessanten Punkt. Nämlich darum, wie man Geschmack dafür entwickeln kann, Krishna zu dienen. Gestern hatten wir im Zusammenhang mit unserem Seminar Die Kraft der Segnung darüber gesprochen, wie in der Seele eine bestimmte Shakti oder Energie ruht bzw. schläft. Es ist die Icha-Shakti oder die Kraft des Willens. Mit diesem Willen meinen wir jetzt nicht einfach nur das, was in der Psychologie dieser Welt als Wille bezeichnet wird, die Grundlage also zu einer Handlung, sondern meint damit den Willen, sich im spirituellen Leben zu beschäftigen. Dazu gehört ja eine bestimmte Entscheidung dazu. Es muss ja, und wenn du eine Entscheidung triffst, musst du immer eine gewisse Kraft in dir haben. Das schöne Wort oder deutsche Wort Entscheidung haben wir gestern mit Devotees besprochen und da steht ganz stark das Wort scheiden drin. Wenn man eine Entscheidung trifft, trennt man sich auch immer wieder von etwas Altem, um etwas Neues anzufangen, nicht? Oder es ist wirklich ein Schnitt ins Leben, Entscheidung, nicht? Ein Schnitt, den wir bewusst in unser Leben hineintun und der uns auch trennt von etwas Altem und somit frei macht für etwas Neues. Entscheidung zu treffen ist etwas sehr Gutes, aber für viele Menschen etwas sehr Schwieriges, weil um eine reife Entscheidung zu treffen, ist eben vonnöten, dass wir den Willen, einen starken Willen haben dazu. Was wollen wir? Oder was wollt ihr, Devotees? Man will immer das haben oder das angehen, wozu man einen Geschmack im Herzen hat. Etwas, was einem mit einer inneren Erfüllung erfüllt, was einem, was man gerne, worum man einen Nutzen erkennt. Ne? So, um eine spirituelle Entscheidung zu treffen, ist es ganz wichtig, dass man einen großen Geschmack hat, Parivadi Prabhu. Ich will es doch mal für dich wiederholen. Um eine spirituelle Entscheidung zu treffen, ist es ganz wichtig, dass man einen ausreichend großen Geschmack hat im Herzen. Wenn man darin keine Freude sieht in dem spirituellen Leben oder keine innere Erfüllung, wird man keine Entscheidung treffen, sondern so ein Devotee sein mit dem HDS-Symptom. Ja, HDS ist das Half-Dead oder das Halbtod-Syndrom. Hare Krishna. Da schmunzelt ihr. Hare Krishna. Das ist jetzt nicht unbedingt in den Heiligen Schriften zu finden. Das ist ein typischer Sachinanda Swami Neuschöpfung. Ne? Actually gar nicht mal. Dafür kann ich nicht das Kredit verlangen. Das habe ich zuerst einmal bei Satswarup Maharaj gelesen. Das HDS-Symptom. Das ist einfach, dass man etwas tut, aber nicht lebendig darin ist. nicht wirklich aus tiefster Seele daran Geschmack findet. Und so ein Mensch, der sein spirituelles Leben mit dieser halben Power oder vielleicht nur ein Viertel Power oder nur ein Fünftel Power oder nur ein Achtel Power oder nur ein Zehntel Power seine Persönlichkeit ausübt, wird nicht so weit kommen wie ein Mensch, der mit ganzer Kraft das tut. Ein Mensch, der eine Entscheidung getroffen hat, der sich scheidet von einem Leben, was noch starke materielle Anteile besitzt. Solch ein Mensch wird nicht so glücklich sein im materiellen Leben, weil er sich nicht ganz dem materiellen Leben hinwendet und auch nicht wirklich erfüllt im spirituellen Leben. Er ist so dazwischen und in so einem In-Between, in so einem Nobel-Bodies-Land eigentlich. So, um diese Entscheidung zu treffen, und ich meine jetzt hier mit Entscheidung wirklich etwas, was im Sinne des deutschen Wortes ein sich trennen von alten Mustern bedeutet, braucht man Geschmack. Ruchi heißt es in Sanskrit. Sodass wir diese Entscheidung aus Liebe treffen und aus spontanem Wunsch heraus und nicht etwa aus Furcht oder aus gesellschaftlichen Druck. Wie ein Devoti einmal mir geschrieben habe, ich habe lange gewartet mit bestimmten entschlossenen Schritten in meinem spirituellen Leben, weil ich wollte sicher sein, dass ich mir nicht irgendeine Philosophie überstülpe, sondern dass das wirklich ganz aus meinem Herzen kommt. Und ich wollte auch nicht einfach nur einer Gruppendynamik folgen, weil alle das so machen, mache ich das deswegen auch. Nein, ich wollte, habe deswegen bewusst gewartet, um zu sehen, dass es aus mir selber kommt. Worauf dieser Devotee gewartet hat, ist auf das Eintreffen von Ruchi, dem großen Geschmack im spirituellen Leben. Nun, die Heiligen Schriften geben uns eine Methode an, wie wir dieses Ruchi oder diesen Geschmack erlangen können. Jiva Goswami sagt, obwohl es eine Tatsache ist, dass man durch das Hören von Krishnas Spielen sehr leicht den Knoten des Karmas auftrennen kann, mag es so sein, dass unglückselige Menschen keinerlei Geschmack für das Hören von Krishna-Spielen entwickeln. Weil Sutta Goswami diese Möglichkeit in Betracht zieht, dass also jemand hört und kein Geschmack entwickelt, gibt er uns eine leichte Methode an, um diesen Geschmack zu entwickeln. Um spirituelles Leben auszuüben, braucht man zwei Qualitäten, die im Bhagavatam erwähnt werden. Kovida, man muss ein bisschen weise sein, ist es also nichts für Menschen, die keine Einsichten haben ins Leben. Und zweitens, man muss ein bisschen Yukta sein, das heißt selbstkontrolliert sein. Oder noch spezifischer, die Selbstkontrolle, die für spirituelles Leben notwendig ist, ist, dass du deinen Geist kontrollieren kannst. Wir haben es bestimmt gesehen in unserem eigenen Leben, wenn man nicht den Geist kontrollieren kann, der Geist, der uns wieder zum materiellen Leben zieht, dann ist spirituelles Leben einfach eigentlich eine ziemlich große Schwierigkeit. Nicht? Man macht sich bemühen, zu Deutsch gesagt, in eine Richtung, aber der Geist zieht in die genau entgegengesetzte Ebene ab. So, weise zu sein und den Geist zu kontrollieren, ist die Grundvoraussetzung, damit sich jemand im spirituellen Leben beschäftigt. Nun, wenn jemand Geschmack hat für spirituelles Leben, dann ist er automatisch weise und automatisch selbstkontrolliert, weil der Geschmack ihn dazu bringt, das Richtige zu machen. Ja. Und auch der Geschmack, dass er dafür sorgt, dass man beim Richtigen bleibt und nicht immer zum Unrichtigen zurückgeht. So, dieser Geschmack ist also ausschlaggebend für unser spirituelles Leben. Und Jiva Goswami zitiert jetzt ein Vers, um uns zu sagen, wie dieser Geschmack entkommt, also kommt. Wenn man einen heiligen Ort besucht, bekommt man meistens die Gelegenheit, Gemeinschaft mit großen Devotis zu bekommen und ihnen einen Dienst darzubringen. Durch solch einen Dienst erweckt der Mensch Vertrauen und auch Interesse in das Hören vom Herrn und entwickelt somit einen Geschmack für solche Erzählungen. Das Bhagavatam informiert uns also gleich zum Anfang, dass der Geschmack entsteht, wenn man heilige Menschen ausfindig macht. Unser Sridhar Swami sagt, dass man diese Menschen, diese demütigen Weisen, gewöhnlich an heiligen Orten antreffen kann. Deswegen wird dem normalen Menschen empfohlen, an heilige Orte zu gehen. Hier zum Beispiel ist Goloka Dham, da kann man Srishtikata und Gaurabhavini treffen und Manjulali treffen und Bhagavad Dharma treffen, also heilige Menschen. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden ausgelassen habe. Und alle. Ein bisschen schmeicheln am Morgen. Und kann so, indem man einen Dienst da bringt, ihn bekommt man einen Geschmack. Man will so werden wie die. Ja, man hat einen Geschmack und kann eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die auf der spirituellen Ebene sind, wozu man sonst eine unglaubliche Menge an Weisheit benötigt und eine Geisteskontrolle und Sinnenkontrolle. So, Jiva Goswami sagt, selbst wenn man zu einem heiligen Ort geht, weil man ein anderes Ziel und einen anderen Zweck verfolgt, bekommt man doch automatisch die Gelegenheit, die Devotis zu sehen, in Kontakt mit ihnen zu treten und mit ihnen zu sprechen. Diese Devotis gehen spazieren an diesen heiligen Orten oder sitzen dort herum und so. Sie zu sehen und mit ihnen zu sprechen, ist eine Art von Dienst. Durch den Einfluss eines solchen Dienstes entwickelt man Vertrauen in den Charakter der Devotis. Nun, die Devotis sprechen von Natur aus über den Herrn. Und wenn eine Person in Kontakt mit ihnen kommt, entwickelt er den Wunsch zu hören und denkt, was versprechen die da? Lass mich hören, was sie sagen. Und indem man an ihren Gesprächen einen Wohlgeschmack empfindet, passiert das Entscheidende, was uns zum Krishna-Bewusstsein bringt. Nämlich, Krishna erscheint in unserem Herzen. Meine lieben Devotis, wenn ihr mit Geschmack über Krishna hört, erscheint Krishna im Herzen. Gestern ist manch meiner Zuhörern aufgefallen, dass ich an einer Stelle das Katar unterbrochen habe und gesagt habe, ich mache das immer ein bisschen verschlüsselt, weil ich möchte, dass die Devotis ihre Intelligenz anwenden. Und wenn, ich denke, wenn man auf so eine Weise predigt, auch wenn die Devotis jetzt noch nicht intelligent sind für dieses und feinfühlig für diese spirituellen Übungen, werden sie es eines Tages werden. Ich habe darüber gesprochen, wie man sich bemühen kann, dieses Hören als therapeutisches Hören zu gestalten, indem man versucht, in seinem Geist einen Schauplatz zu betreten, einen visualisierten oder in der Meditation oder im Inneren geschauten Ort, wo man denn praktisch durch das innere Wahrnehmen Krishna oder in, gestern war Lord Chaitanya Mahaprabhu, wir haben aber auch über Krishna gesprochen, wahrnehmen kann. Nicht? Und in dem Augenblick, wo Krishna so in den inneren Sinn, den Geist hineinkommt, in dem Augenblick geschieht die große Revolution im Herzen. Krishna kommt nicht alleine, er bringt sein Sudarshan Chakra mit und er zerschneidet unsere karmischen Bindungen, unser So-Sein im Herzen. Alleine könnten wir das nicht machen. Krishna weiß das und nimmt deswegen kommt deswegen voll ausgestattet, um uns zu helfen. Ja, über Krishna zu hören, bedeutet, dass Krishna ins Herz kommt. Und meine lieben Devotees, das ist kein schwieriger Punkt oder kein Punkt, der nur für die allerhöchsten Devotees Gültigkeit hat. Woran auch immer ihr denkt, das ist in eurem Herzen. Es gibt so eine fantastische Erzählung aus dem Tulsi Ramayana. Die Frage wird erhoben, warum Lord Rama nicht in der Lage war, den üblen Dämon Ravana zu töten, der seine Frau Sita Devi entführt hatte. Warum kämpfte er einen ganzen Tag mit Ravana und am Abend schickte er ihn wieder zurück und sagte, komm morgen wieder. Warum hat er ihm nicht den Garaus gemacht, diesen schrecklichen, bluttrinkenden Dämon? Das ist die Frage. Warum erst, was du Gutes kannst besorgen, schiebe niemals auf morgen. Nicht? Warum hat er das aufgeschoben auf einen nächsten Tag? Nicht? Die Antwort war, weil Ravana die ganz nur durch einen einzigen strategischen Angriff getötet werden konnte, nämlich durch den direkten Schuss ins Herz. Man musste eine starke Waffe ins Herz eindringen. Und Rama konnte nicht diesen Schuss machen, diesen Schuss setzen. Es war total einfach. Er traf jedes beliebige Ziel. Er konnte einen Pfeil schießen, was einen beliebigen Ort im Universum erreichte. So gut war er als Bogenschütze. Aber diesen einen Pfeil konnte er nicht schießen. Diesen einen Schuss konnte er nicht machen. Obwohl Ravana nur einige Meter von ihm entfernt war. In seinem Herzen. In Ravanas Herzen war nämlich Sita. Er hatte Sita entführt und er dachte natürlich immer an Sita. Und so war die wunderschöne Sita. Sita, die Gemahlin von Rama im Herzen. Durch die unvorstellbare Barmherzigkeit eines Devotees, der auch sogar gegenwärtig ist in diesem Raum, habe ich das Bogenschießen gelernt, das intuitive Bogenschießen. Und habe manchmal sogar die Zielscheibe schon getroffen. Ich bin wahnsinnig trainiert worden. Und ich habe mir für ganz kurze Zeit vorgestellt, dass in der Zielscheibe mein Liebstes wäre, nämlich meine Deities, Shishi Radha, Madan Mohan. Wenn da das Bild von denen hingestellt wird, hätte ich nicht da hinschießen können. Weil wer will auf das Liebste schießen? Das geht einfach nicht. Psychologisch geht das nicht. Es sei denn, man hat einen kleine Probleme. So. Rama konnte nicht den Schuss setzen auf Ravanas Herz. Und so musste er nachdenken, wie kriegt er Sita aus dem Herzen von Ravana? Und er hatte dann die Idee. Ravana, müsst ihr wissen, hatte 10 Köpfe, die immer wieder nachwuchsen, auch wenn sie abgetrennt wurden. Das ist also, ich weiß nicht, in der deutschen Mythologie gibt es, glaube ich, auch so die Hydra, die vielköpfige Schlange. Heißt die Hydra oder wie heißt sie? Hydra heißt ja Hydraulik fast. Hydra? Marion, du, die Hydra-Schlange, ne? Man kann die köpfen, so viel wie man will, immer kommt ein Kopf, so vielleicht sogar 2 Köpfe dran. So habe ich das mal gelesen oder mal als Kind in meiner Kindeslektüre gelesen. So, bei Ravana war genau dasselbe. Wenn man ihn den Kopf abschlug, dann wuchs wieder so ein übler Dämonenkopf. Aber Ram tat es trotzdem. Er schoss wiederholt immer wieder die 10 Köpfe ab, die sofort nachwuchsen. So irgendwann, nachdem er das mehrere Male gemacht hatte, ging das Ravana dermaßen auf die Nerven. Er fühlte sich unglaublich gedemütigt. Das ist ja nicht sehr höflich, dass man mir einfach immer den Kopf ab. Es war, nochmal, es war kein medizinisches Problem für ihn. Die wuchsen nach. Nicht? Aber er fühlte sich dermaßen in seinem Ego gestört. Ich glaube, das kann man verstehen. Dass er dann irgendwann nicht mehr Sita, sondern einfach nur schändliche Wut in seinem Herzen hatte. Und das war der Augenblick, wo Rama den Pfeil setzte und schoss. Schön, ne? So, hieraus geht hervor, dass das, was in deinem Herzen, das, woran du denkst, ist in deinem Herzen. So, deswegen hört man über Krishna in der Gaudiya, in der Vaishnava-Tradition. Es ist wirklich eines der Haupt, da fängt das ganze hingebungsvolle Dienen an. Shravana und dann Kirtana. Singt man über Krishna. Diese beiden Sachen sind die Grundlagen für Bhakti, die Bhakti-Ausübung. Und wer das tut, der wird Krishna in seinem Herzen haben. Hier möchte ich unbedingt eine kleine Warnung aussprechen. Die Vodis, die mit diesem Vorgang angefangen haben, über Krishna zu hören und zu lesen und einen Geschmack bekommen haben an Krishna, Bewusstsein, müssen unbedingt Sorge tragen, dass sie das regelmäßig machen. Das Bhagavatam sagt, Nityam Bhagavata Sevaya. Es sollte nicht unterbrochen werden. Viele Devotees, die im Krishna-Bewusstsein Fuß fassen, haben dieses eine Wort beim Lesen des Bhagavatams überlesen. Wenn du einmal damit anfängst mit diesem Prozess, denke nicht, dass du jetzt plötzlich der Gerettete bist. Denn die Bhakti für Krishna, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht, entsteht schon, selbst wenn man nicht perfekt ist und noch materielle Anhaftung haben. Krishna kommt schon ins Herz, selbst wenn das Herz noch nicht ganz rein ist. Doch wenn man dann einmal dieses Glücksgefühl erfahren hat und gemerkt hat, wie schön es ist, dass Krishna im Herzen ist, wenn man dann wieder aufhört zu hören und zu chanten, wie es ungefähr 80% der Hare Krishnas machen, dann, was dann einsetzt ist, dass die unglücksverheißenden Dinge, die nur fast beseitigt worden war, obwohl Krishna schon gegenwärtig war im Herzen, zurückkommen. Diese unglücksverheißenden Dinge kommen wieder zurück in Form von Anhaftung ans materielle Leben oder, um es ganz auf den Punkt zu bringen, die Anhaftung an Ich und Mein, also das Ego, das Verständnis von Ego. Über Krishna zu hören, von Devotees oder von den Heiligen Schriften, das wird gesagt, beides ist möglich. Am besten ist eine Kombination von beiden, aber Prabhupada sagt auch, und da ist er sich einig mit den anderen Zitaten aus den Heiligen Schriften. Auch allein schon das Hören von der Shastra, nicht, über das autorisierte Hören über Krishna, bringt einen Menschen dazu, dass er, dass sein Geschmack im Krishna-Bewusstsein entsteht. Und so wie Krishna das Aufdämmern von Ruchi sieht, das Aufdämmern von Geschmack, kommt er ins Herz hinein. Und deswegen fühlt man sich so glücklich, wenn man chantet und liest. Ich glaube, wir alle haben doch schon die Erfahrung gemacht, das sind jetzt nicht hochesoterische Dinge. Nicht? Das merkt man ja, wenn man Bücher verteilt und den Feedback, den man dann bekommt von diesen Büchern. Nicht? Die sind, ich kriege zufällig oft Feedback und jetzt versuche ich Srila Prabhupada zu dienen mit ein paar unvollkommenen Versuchen, etwas in Buchform zu bringen. Und kriegt natürlich viel, viel, habe die Möglichkeit, so am Puls der Zeit zu sein. Menschen werden so glücklich und dankbar, einfach nur, dass sie über Krishna hören. Es ist unglaublich, was da geschieht. Weil Krishna, weil Bhakti so ist, dass Bhakti selbst ins Herz kommt, wenn du noch, auch wenn du noch nicht vollkommen bist. Sieh mal, bei dem Jnana Marga, dem Weg des Jnana, oder ich sag mal jetzt bewusst den Weg der Gnosis dazu, der Geheimwissenschaft, würde man in Europa dazu sagen. Im Indien würde man sagen, des spirituellen Wissens. Na? Bei dem Weg des Jnanas musst du erst gewisse Perfektion erlangen, damit Realisation sich einstellen. Im Weg des Bhaktis ist es anders. So wie Krishna, trotz all der Unvollkommenheiten, die wir noch haben mögen, nur ein klein bisschen Ruchi, Wohlgeschmack im Herzen wahrnimmt, eilt er zu seinem Devotee hin und dringt durch die Ohren in das Herz des Devotees ein, wo er sich dann auf dem Lotus des Herzens niederlässt. Lotus des Herz, was ist das für ein Ausdruck? Das ist ein Ausdruck, der aus der Yoga-Tradition kommt, wo davon ausgegangen wird, dass im Herz im Anahata-Chakra ein Lotus da ist, ne? In dem sich dann der Herr niedersetzt oder niederlässt. Ne? Und dann, wenn Krishna weiterhin eingeladen ist und wenn wir Krishna deswegen Nityam regelmäßig dienen durch das Hören über ihn, bleibt Krishna im Herzen und beschäftigt sich aktiv, das heißt aus eigener Initiative heraus, in dem, sagen wir mal, spirituellen Entwicklungsweg seines Devotees, indem er dazu beiträgt, dass mehr und mehr diese unheilvollen Dinge weggehen. Aber wenn ein Devotee aufhört zu hören über Krishna, in richtiger Art und Weise zu hören über Krishna, dann ist er in Gefahr, dass die alten Anattas wieder zurückkommen. Das verstehen manchmal die Transzendentalisten nicht. Das ist ihnen manchmal nicht so klar. Und deswegen gibt es viele Unfälle im spirituellen Leben, weil man eben unstet noch ist und deswegen auch unstet in seiner Praxis, in seiner spirituellen Praxis. Es wird gesagt, diese unglücksverheißenden Dinge sind im Herzen gegenwärtig, in einer feinstofflichen Form, die jedoch geweckt werden kann, diese feinstoffliche Form dieser materiellen Anhaftung, so wie Krishna nicht mehr gegenwärtig ist im Herzen, durch zum Beispiel Betrachten der Sinnesobjekte, was in der materiellen Welt immer wieder geschieht. Ein Devotee mag sagen, ja, Sachidananda Maharaj, ich habe doch schon alles getan, ich esse kein Fleisch mehr, was mache ich auch nicht noch, ich mache alles nicht, kein Glücksspiel, was noch, nicht mal Berauschung, was noch, oh, das sind diese Selbstverständlichkeiten, nicht mal mehr unzulässige Sexualität, obwohl es mich doch schon manchmal ein bisschen dahin treibt in diese Richtung. Aber ich mache das nicht. Ich bin jetzt eine erlöste Seele. Nein, das ist ein Irrtum. Der Geschmack ist noch da. Die Heiligen Schriften geben das Beispiel von einer Kampferdose. Man macht den Kampfer, das ist so eine weiße Substanz, aus der Dose entfernen. Aber der Geruch, der ist noch da. Eine Kampferdose, die kannst du selbst für eine Woche in Fluss reinstellen, damit der Fluss die auswäscht. Wenn du die dann wieder nimmst, Kampfer, nicht? Kannst du den Kampfer wahrnehmen. So ist es auch mit den materiellen Anhaftungen einer bedingten Seele. Auch wenn du ihn nicht direkt mehr nachgehst, wenn also das direkte Handeln aufgrund der materiellen Anhaftung eingestellt ist, ist doch trotzdem noch der Geruch da, der feinstoffliche Geruch, der jederzeit sich mitteilen kann, so wie Krishna nicht mehr im Herzen ist. Deswegen sagt der Bhagavatam, weil Bhakti eben etwas ist, was noch nicht auf der Ebene der Vollkommenheit eintritt, ist es so, dass du, auch wenn du Bhakti im Herzen hast, immer noch auf einer Ebene unvollkommen bist. Versteht ihr das? Bhakti ist die höchste Vollkommenheit des Lebens. Aber sie wartet eben nicht, sich einzustellen. Sie wartet nicht darauf, dass der Devotee die Perfektion erlangt hat. Sie kommt, wenn man nur hört über Krishna, dann kommen hingebungsvolle Gefühle auf der Wunsch zu dienen. Insbesondere, wenn man mit Gemeinschaft mit Devotees hat. Man wird dann sehr vom Nektar berührt. Aber wir sind noch immer gefährdet. Wir sind vielleicht, ihr könnt euch das so vorstellen, wie Fritz Monarch. Ja, Fritz Monarch kennt keiner. Fritz Monarch ist einer meiner Freunde aus meiner Kindheit. Er war, damals sagten wir dazu, ein Penner. Wie sagt man ein Penner in gutem Deutsch? Ein Obdachloser? Ja, ein Obdachloser. Das ist ein brauchbarer Begriff, wenn du mit Obdachlosen, sagen wir mal, ein alkoholischer Obdachloser, so kann man es sagen. Das war Fritz Monarch. Monarch heißt König, wir nannten ihn als Kinder alle den König, denn er sagte von sich, er sei der König, er sei unbeschwert. Er braucht keine Miete zu bezahlen und kann doch im Winter warm leben. Er klaut nämlich nur ein Fahrrad und wird dann für den Winter ins Gefängnis eingesperrt. Er ist der Kaiser. Er hatte eine große Lebensphilosophie. Er lebte salopp im Hier und Jetzt, und in der heutigen New Age Szene wäre er durchaus ein Guru geworden. So, er hätte ein Buch geschrieben über seine Lebensphilosophie, die sehr entspannt war. Fritz Monarch trank gerne. Stellt euch nur mal vor, Fritz Monarch würde aufgeben, würde versuchen, das Trinken aufzugeben. Er würde dann, er hat also ständig eine rote Nase gehabt, er würde das vielleicht schaffen, aber er wird in großer Gefahr sein. Wenn der Fritz Monarch, der jetzt auf mal ein halbes Jahr enthaltsam lebt, hat er auch gemacht. Das war ein Lebenskünstler, ein ehemaliger Professor. Der hat das auch manchmal gemacht. Aber klar, weil er diesen, er war in Gefahr, weil er so einen alkoholischen Taste hatte, wieder rückfällig zu werden. Und das passierte jedes Mal. Fritz Monarch wurde nämlich alt und dann wurde diagnostiziert, Fritz, deine Leber. Hör auf zu trinken, sonst bringst du dich um und wir haben nicht deine gute Gemeinschaft. Wir lebten auf einer Insel und jeder kannte jeden und jeder hat auf den Fritz eingeredet, dass der doch aufhört zu trinken. Und er hat gesagt, ja, ja, Kinder, ja, Kinnings, hat er immer gesagt. Kinnings, ich trinke nicht mehr, ab morgen. Und so, und hat dann auch aufgehört. Aber weil der so, das so im Blut hatte, ist er dann immer wieder rückfällig geworden und wurde dann von der ganzen Insel zu Grabe getragen, weil der verfrüht dann starb. Ich war auch und heult dabei und heulte wie ein Schlosshund, denn Fritz Monarch war gut zu mir gewesen. Er hat mir verschiedene Dinge beigebracht, die ich jetzt immer noch beherrsche. Keine Angst, keine schlimmen Dinge. Lebensweisheiten. Die Weisheit eines Trinkers ist nicht auf einer total sattwischen Ebene, aber ja, man kann von jedem lernen. Anyways, ich werde ganz sentimental, wenn ich an Fritz Monarch denke. Ein schwacher Mensch, der aber authentisch seinen inneren Ruf folgte, einem unbändigen Freiheitsdrang. So, der war aber immer rückfällig geworden. Und so ist es auch bei uns. Wir haben diesen materiellen Geschmack noch, diese Anhaftung, diese Sangskaras, um es genau auszudrücken, sind da. Und wir sollten uns nicht davon täuschen lassen, dass wir, weil wir ein bisschen Geschmack am Krishna-Katha empfinden, das empfindet jeder normale Mensch, dass wir deswegen schon wahnsinnig fortgeschritten sind. Wir haben parallel immer noch diese Attachments an das falsche Ego, was man sehr, sehr einfach feststellen kann bei vielen Menschen, die vom Ego bestimmt sind, auch wenn sie gerne Krishna-Katha hören. Denn deswegen ist es so wichtig, das regelmäßig zu machen. Wie ein Trinker, der muss regelmäßig, ja, hier hinkt das Beispiel, er muss regelmäßig dem Alkohol fernbleiben. Aber Krishna-Katha ist ja mehr als nur der materiellen Welt fernzubleiben. Es ist regelmäßig spirituelle Nahrung zu geben. So, wenn man das tut, dann kommt dieser unwiderrufliche Geschmack auf. Der Nishta-Bhakti, man erreicht erstmal Nishta, das heißt eine unwiderrufliche Stetigkeit in seinem spirituellen Leben und kann einfach nicht wieder davon lassen. Prabhupada sprach einmal zu mir. Also von sich. Er sagte, warum stehe ich jede Nacht auf, entweder um 12 oder 2 Uhr, und übersetze diese Bücher? Wer ist da, der mir sagt, ich muss das machen? Wer ist da, der mich nicht schlafen lässt? Niemand. Ich habe einen Geschmack, ich will das machen. Ich will diesen Service tun für meinen Guru Maharaj. Das ist er, Ruchi. Und da, an diesem unwiderruflichen Geschmack, fängt Krishna-Bewusstsein an, dass man es ernst nehmen kann. Denn dieser Schnittstelle beginnt der Devotee aus dem materiellen Bereich in den spirituellen Bereich einzutreten. Es heißt, dass dieser Geschmack wie eine Königin ist, die wunderschön tanzt und den Adepten, ich sage es jetzt mal auf eine moderne Weise, den Adepten, wäre ein Sadaka in der Sanskrit-Sprache, empfängt an dieser Schnittstelle und ihn umarmt und zu einem Tanz im Bereich des Krishna-Bewusstseins einlädt. So wunderschön drückt das Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambini ein. Wenn der Geschmack wenn man ein bisschen unwiderruflich einen hingebungsvollen Dienst ausführt, weil die Anziehung plötzlich Naishtiki geworden ist, stetig geworden ist, ne, dann empfängt einen die wunderschöne Königin des Ruchis, nimmt ein, fängt mit einem zu tanzen an. Ich sehe das direkt vor mir. Ihr wart ja wahrscheinlich alle nicht im Tanzunterricht und wisst nicht, was Walzer tanzen ist. Finde ich toll, das Beispiel. Sagt mir sehr viel, weil ich sehr viel Walzer getanzt habe in meiner Kindheit. Alles kann ich. Polynese, Twist, alle Stilrichtungen. Ruchi ist, aber man braucht eine Tanzpartnerin, um Walz zu tanzen, sonst geht das nicht richtig. Übrigens ist es eigentlich ziemlich leidvoll. Ich will es jetzt nicht hochstilisieren, nur weil ich es als Beispiel benutzen will, weil man sich laufend vertrippelt und laufend Peng überall gegenknallt und so, wenn man so immer ein bisschen enthusiastisch wird. Ruchi, man braucht zum spirituellen Leben eine Tanzpartnerin. Um richtig spirituelles Leben auszuführen, brauchst du den Partner des Wohlgeschmacks. Vaishnava Prabhu. Das ist ganz wichtig. Ohne diesen Tanzpartner kommst du nicht rein in diesen ekstatischen Tanz des Krishna-Bewusstseins. Da muss man leider draußen vorbleiben. So, dieser Geschmack kommt ganz leicht durch diese einfache Methode. In der alten Zeit besuchte man heilige Orte, weil man da Devotis traf und ganz natürlich so fragte, was machen die denn da? Was hören die denn da? Sieht man immer wieder in Vrindavan. Wenn Touristen nach Vrindavan kommen, dann kann man sie beobachten. Die kommen so und dann gucken sie mal in so einen Tempel rein. Oh. Und fragen sie an den Türen, kann man sich da zusetzen? Ich interessiere mich mal, was die da singen und so. Ja. Das ist hier, das ist gewünscht von den Tempeln, dass man reintritt und sich da zusetzt. Das ist also nicht eine exklusive Versammlung dort. Die Devotis sind offen dafür. Man setzt euch einfach dazu, Kinder. Nicht? Und das ist ein ganz natürlicher Wunsch, der dann entsteht. Was reden die denn da? Was finden die denn so gut? Und wenn die Devotis dann da sitzen und lachen, Krishna, das war ja toll, was Krishna jetzt gerade gemacht hat. Nicht? Warum lachen die denn jetzt? Also, wieso? Was ist da so gut dran? Nicht? Und dann kommt man dazu. Das war die alte Methode, nicht? Wie man anfing, über Krishna zu hören. So, ich möchte euch alle ganz herzlich bitten, dieses kleine Wort aus der Vorlesung mitzunehmen. Nityam, regelmäßig musst du das betreiben, damit der Geschmack tatsächlich unwiderruflich wird und diese feinstofflichen Anhaftungen, die noch im Herzen sind, nach und nach weggehen. Und dann triffst du deine entscheidende Partnerin oder Partner im spirituellen Leben, den Wohlgeschmack. Und dann kann der Tanz des Krishna-Bewusstseins losgehen. Hier bin ich zu einem natürlichen Ende gekommen. Ich sehe schon, dass Parivadi Prabhu eine Frage hat, die ich auch gleich in Empfang nehmen möchte. Jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Unsere erste Frage ist schon, unser erster Fragesteller ist schon da. Parivadi Prabhu, sprich. Ich möchte diese Frage wiederholen. Parivadi Prabhu sagt, dass der Geschmack oder Ruchi sich eigentlich erst auf der Stufe einstellt, wo man nichter geworden ist, das heißt stetig in seinem spirituellen Leben. Ein unstetiger Mensch hat in dem Sinne, in der Definition von Rupa Goswami, noch nicht Ruchi oder Geschmack. Gibt es jetzt, fragt Parivadi Prabhu, einen Zusammenhang zwischen der Anziehung, die ein Mensch sogar auf einer Anfangsstufe empfinden kann, und diesem Ruchi? Die Antwort auf deine Frage ist ja. Prabhupada hatte mal einmal eine Diskussion gehabt mit den Eltern eines von meinen Gottbrüdern, Giriraj Swamis. Das sind mehrfache Multimillionäre. Also die sind so reich, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und die waren nach Mumbai gekommen, und hatten ihren Sohn gesehen, der ein einfacher Mönch war. Und Giriraj Swami damals war sehr einfach, um nicht zu sagen, ein bisschen ärmlich gekleidet. So seine Eltern sahen ihn und sagten dann zu Prabhupada: Prabhupada, unser Sohn, also so super feine, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie wohlhabend Menschen sein können. Prabhupada sagt, wie viel willst du haben, damit wir deinen Sohn, damit du uns unseren Sohn zurückgibst? Und dann hat der Vater gesagt, es ist mir ganz egal, ich gebe dir einen blanken Scheck, du kannst jeden Betrag raufschreiben. 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, no problem. Prabhupada schob den Scheck dankend zurück und sagte, es liegt nicht an mir, dass dein Sohn hier ist. Der will hier sein. Das ist sein Wunsch, er verspürt die Anziehung. Das musst du mit dem Sohn klären. Und dann hat er gesagt, hat Prabhupada gesagt, aber ich verspreche, und dann hat er gesagt, Giriraj, Swami, Giriraj Brahmachari, du kannst zurückgehen, wenn du willst. Die Eltern schauten ihren Sohn an. Sohnemann, komm. Giriraj Swami sagte, ich schätze euch sehr. Das ist nicht das, aber ich habe hier mein Leben gefunden. Das ist mein Leben. Und Prabhupada sagte, ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen um Ihren Sohn. Ich verspreche, gut für ihn zu sorgen, und er wird jeden Tag 5 Sandesh bekommen. Wissen Sie, was Sandesh ist? Die Eltern waren noch ganz dramatisiert. Nein! Herr Prabhupada hat Sandesh reinkommen lassen und hat den Sandesh gegeben. Probieren Sie mal. Und der Sandesh war natürlich war also verführerisch gut. Und die Eltern nahm das auch wahr und sagt, 5 kriegt er jeden Tag. jede Menge. Dass er gesund und kräftig ist und Freude am Leben hat. Ne? Oh ja, okay. Hare Krishna. Also ja, jeder Devotee, anfängender Devotee, Parivadi Prabhu, hat diese verschiedenen Stufen, die es gibt, hat schon Anteile daran. Ich möchte dir ein anderes Beispiel geben. Am Anfang heißt Shraddha, Shraddha, Vertrauen. Und dann ist es irgendwann Nishtha. Das heißt, das ist die gleiche Sache. Nur eben ist es dann unerschütterliches Vertrauen. Ne? So ist auch die Anziehung am Anfang schon gleich da. Also keiner. Also es gibt ganz wenige, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, die das tun aus anderen Motiven außer Anziehung. Schau dir das mal an, wenn wir hier Kirtans machen und diese jungen Leute da sind und tanzen und vor Glück juchzen. Die können sich nichts Besseres vorstellen in dem Augenblick, als im Kirtan richtig zu tanzen. Habt ihr das mal gesehen? Das ist eine Anziehung. Das ist eine Anziehung, die ist durchaus ernst zu nehmen. Ein Geschmack, der ist durchaus ernst zu nehmen. Aber da ist natürlich nebenbei noch so viele andere Dinge. Und die sehr oft ist das trügerisch. Die springen hoch und alle sehen und dann die Alten, die sitzen auf den Stühlen dabei und kriegen nostalgische Gefühle. Ja, ich war auch mal so. Ich war auch mal so, als ich noch jung war. Also anscheinend ist da was Gutes dran am Krishna-Bewusstsein. Sicherlich ist sehr, das ist die älteste spirituelle Tradition, die vedische Tradition. Das hat Hand und Fuß, auch wenn wir das nicht immer so erkennen können. Aber es ist halt eine Wissenschaft, um da reinzukommen. Und dann, die Wissenschaft ist zum Beispiel, da kommen viele, viele Dinge dazu, dass man einfach, ja, Nityam Bhagavata Sevaya, ständig dem Devotee dient und dem Bhagavatam dient, durch Hören. Hören ist der erste Dienst, wie das anfängt, ist das Wichtigste auch. Und dann sieht man, wie der Geschmack im Herzen stärker und immer stärker wird. Das ist wichtig für den spirituellen Fortschritt, für uns jeden Einzelnen zu sehen. Wird mein Vertrauen stärker? Wenn es schwächer wird, heißt es, dass ich irgendetwas nicht richtig mache. Wird mein Geschmack stärker? Wenn er schwächer wird, heißt es, dass ich irgendetwas nicht richtig mache. Wird meine Liebe oder Zuneigung stärker? Oder wird es schwächer? Wenn es schwächer wird, heißt es, dass irgendwas nicht richtig ist. Krishna-Bewusstsein ist ein Vorgang, nicht ein Zustand für uns. Es ist in einem Fluss, es ist eine Entwicklung. So, danke dir ganz herzlich für die Frage, die doch ein bisschen länger gedauert hat.